Jetzt, Jesus, dich wollen wir loben und dich wollen wir preisen. Ey, das tut so gut, dir zu begegnen, Gemeinschaft mit dir zu haben, die Zeit mit dir zu verbringen, dir unser Lob zu bringen. Herr, das tut so gut. Danke dafür, Herr. Und wir sind gespannt, was du vorbereitet hast heute Morgen, was du uns mitgeben möchtest heute Morgen. Ich bete dafür und ich bitte darum, dass du unsere Herzen aufschließt, dass sie bereit sind, das zu hören, was du heute Morgen mitgebracht hast. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Es ist gut, dass wieder Sonntag ist und es ist wunderbar, heute Morgen auch wieder hier zu sein. Und wenn du hier gerade zuguckst, wundere dich nicht, wenn ich jetzt einmal hier im Raum rumgucke, denn hier sitzen schon so viele Leute, das ist so cool. Guten Morgen euch allen zusammen, richtig nice, dass ihr da seid. So, und jetzt konzentriere ich mich wieder hier auf die Kamera und auf euch und möchte euch ein bisschen in ein paar Gedanken mit hineinnehmen. Diese Woche konnte ich endlich wieder zu meinem Lieblingsfriseur gehen. Yes, das tat so gut, weil ich hatte so das Gefühl, ich könnte mir langsam Zöpfe flechten. Und das war schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Merkwürdig war auch, in diesen Friseursalon hineinzukommen. Es war menschenleer. Ich dachte ja, da stehen Horden, ja. Die Schlange kann man gar nicht mehr sehen. Aber da war kein Mensch drin. Gut, ich hatte einen Termin. Aber jetzt kam ich da rein und alles war irgendwie so ein bisschen anders. Ich musste den Zettel ausfüllen, ich musste meine Maske aufsetzen, ich musste meine Hände desinfizieren. Und irgendwie, es war ein bisschen komisch, aber es tat so gut. Also, ich sag euch, Hammererlebnis. Und was auch richtig gut ist, wenn du da drin sitzt und seine Maske aufhast, hat das sogar was für sich. Ich bin immer so empfindlich, mir juckt immer alles so an der Nase. Und in dem Fall juckte gar nichts an der Nase, weil die hätten, ja, egal. So. So ein Friseurbesuch ist jetzt nicht so das spektakulärste Ereignis überhaupt, aber es hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht. Weil irgendwie fiel mir ein, hey, das ist so ein Ding, was für mich bisher oder in der Vergangenheit völlig alltäglich war. Und dieses Erlebnis Friseurbesuch ging über so, so viele Wochen nicht. So was Alltägliches und ich dachte mir, hey, was müssen Menschen ertragen, die von jetzt auf gleich vielleicht sogar aus ihrem Alltag rausgerissen sind und solche normalen Dinge nicht mehr tun können. Ich weiß, so ein bisschen sitzen wir ja alle in diesem Boot im Moment, so alles wie gewohnt geht halt nicht. Ist so die Frage, wie wir das so wahrnehmen, wenn so kleine Dinge wieder möglich sind. Können wir eigentlich noch so richtig jubeln darüber, noch so richtig dankbar sein darüber? Oder ist diese Dankbarkeit so einer Selbstverständlichkeit gewichen? Was muss eigentlich passieren in meinem Leben, damit ich dankbar bin? Dazu habe ich, sondern sie ist mir zugelaufen. Eine Story habe ich dazu und die lässt mich, seitdem ich darüber nachgedacht habe, nicht mehr los. Das ist jetzt keine Geschichte von mir, sondern das ist eine Geschichte von Jesus. Und die kann man sogar nachlesen, die steht in der Bibel, die findest du im Lukas-Evangelium. Und zwar ist es so, dass wir in einer Situation sind, wo die größte Zeit von der Handlungsaktivität von Jesus als Mensch auf dieser Erde eigentlich schon vorbei ist. Und er sieht immer mehr sein Ziel näher kommen, was heißt das Leiden und der Tod am Kreuz. Das kommt also immer näher und jetzt ist er mit seinen Jüngern auf dem Weg durch das Land Richtung Jerusalem. Und da passiert diese Geschichte. Die findest du in der Bibel, im Lukas-Evangelium, in Kapitel 17, in den Versen 11 bis 19. An der Seite könnt ihr mitlesen. Dort steht, auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung 10 Aussätzige. und riefen: Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Er sah sie an und sagte: Geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück und rief: Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus fragte: Hey, sind nicht 10 Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und er sagte zu dem Mann: Steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Meine spontane erste Reaktion auf diese Geschichte, auf diese Story, auf dieses Ereignis war: Kenne ich schon. Wieder der Samaritaner. Das sind aber auch treulose Tomaten, diese 9. Vielleicht kennst du auch so eine ähnliche Reaktion. Es wäre jetzt nicht so weit hergeholt, weil manchmal, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, mir immer weniger, Gott sei Dank, aber manches Mal, da liest du so in der Bibel und denkst, naja, ist jetzt nicht so riesenspektakulär, kein Feuer vom Himmel oder so, sieht so ein bisschen unscheinbar aus, vielleicht sogar ein bisschen langweilig, überliest man lieber und schaut, was kommt denn danach. Ich möchte euch heute Morgen aber mit hineinnehmen, in dieses Mittendrin, hineinziehen, in diese Story hinein und lasst uns da mal reinkriechen in diese Geschichte, in diese Begebenheiten und lasst dich überraschen, wo dieses Geheimnis dieser Geschichte liegt. Zuerst ein Blick auf die Ausgangslage. Die Großwetterlage habe ich gerade schon erklärt, so wo Jesus unterwegs ist, in welcher Zeit er ist. Spannend ist, dass Jesus auf so eine bunte Truppe von Aussätzigen trifft. Und diese Aussätzigen wagen es doch, Jesus anzusprechen. Jetzt fragst du dich vielleicht, und? Hey Mann, Jesus ist doch da, der darf man doch immer ansprechen und so. Leute, es waren Aussätzige. Ein No-Go. Hätten sie nie tun dürfen. Sie mussten sich fernhalten, ganz weit fern. Warum? Weil Aussatz damals richtig krass war. Das war nicht einfach irgendwas, sondern das hatte ziemlich heftige Auswirkungen auf dein Leben. Was ist überhaupt Aussatz? Das sind alle möglichen Hautkrankheiten, die irgendwie offensichtlich werden. Das können ganz harmlose sein, aber meistens waren sie nicht so wirklich harmlos. Ja, wenn du dir vorstellst, du hast so Bakterien auf der Haut, die anfangen, so deine Haut aufzulösen, die auf deine Knochen gehen, sich in die Blutbahn wursteln und die so langsam aber sicher nicht nur deine Haut, sondern deinen ganzen Körper zerfressen. Ich gehe nicht weiter in die Details. Diese Leute galten als unrein. Als Leute, die ausgesondert werden mussten, die nicht mehr Teil der Gesellschaft sein durften, weil sie waren krank und man wollte verhindern, dass andere auch krank werden. Sie wurden also ausgesondert. Sie mussten Haus, Familie, Beruf, Gemeinschaft, Gesellschaft, Dorf verlassen. Sie mussten gehen, sie durften nicht bleiben. Alle Dinge wurden ihnen verwehrt. Sie durften nicht mehr in den Tempel gehen, sie durften nicht mehr in die Synagoge gehen, sie hätten nicht mehr hier in die CGV gehen dürfen, in keinen Lebensmittelladen, nichts mehr, betreten, verboten. Alle sozialen, kulturellen und religiösen Bindungen, ja, wurden aufgelöst, aufgehoben, haben nicht mehr existiert. Sie hatten keinen Anspruch mehr drauf. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum diese Truppe so eine bunte Truppe ist, zusammengesetzt aus allen möglichen Leuten, aus allen möglichen Schichten und Richtungen Glaubensrichtungen. Und was als äußeres Zeichen noch war, sie mussten ihre Kleider zerreißen, sie mussten sich die Haare wachsen lassen, sie mussten Mundschutz tragen, sich verhüllen. Und vor allem, sie mussten, damit alle gewarnt sind, unrein, unrein rufen, wenn sich irgendjemand näherte. Für denjenigen, der unter diesem Aussatz litt, definierte nur noch die Krankheit das eigene Leben, die eigene Sicht. Und in vielen Fällen war es das langsame Warten auf den Tod, auf das Ende. Einsam, allein, ohne den gewohnten Alltag, Finsternis, Dunkelheit, alles düster. Vielleicht kennst du auch solche Situationen in deinem Leben, wo es düster ist, wo es finster ist, wo du dich abgestempelt fühlst, wo du ausrangiert bist, wo du abgesondert wirst. Und dann siehst du Jesus. Da ist Jesus. Und dir ist es völlig egal, was die Konvention und das Gesetz sagt, von wegen unrein, unrein, pfeif drauf. Du rufst, Jesus, Meister, hab Erbarmen. Wow. Und das tut Jesus. Er befiehlt, geht und zeigt euch den Priestern. Warum den Priestern, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Na klar, Mann. Das war quasi die Gesundheitsbehörde. Die musste das abchecken und sagen, okay, gesund oder nicht gesund. Du gehörst wieder dazu oder nicht. Sie tun es, sie gehorchen, sie vertrauen und sie werden gesund. Wo genau das auf dem Weg zu den Priestern passiert, wissen wir nicht. Steht nicht in der Story drin. Aber wie großartig ist dieser Jesus Christus? Jesus tut ein Wunder. Und er tut das nicht zum ersten Mal, er tut es schon wieder. Er heilt diese 10 Leute in dieser Story. Und da geht noch so viel mehr. Denn Jesus ist der, der alle heilt. Alle, die zu ihm kommen oder die zu ihm gebracht werden. Wenn du dir das mal anschaust, keiner wurde weggeschickt. Bei keinem hat sein Wille, hat seine Macht nicht ausgereicht, Herr über Krankheit zu sein. Bei keinem hat er die ehrliche Bitte auf Heilung irgendwie zurückgewiesen oder sich lächerlich gemacht oder so. Und was ich auch genial finde, Jesus braucht kein religiöses Tamtam, sondern sein klares Wort. Und dieses Wort ist so krass übernatürlich mächtig. Und Leute, ich feiere diesen Samaritaner. Der ist der Hammer. Da kommt ausgerechnet dieser Typ, dieser Außenseiter, dieser kommt zurück. Und in den Augen der Juden damals hatte er überhaupt keinen Anspruch auf Heilung. Der hätte rausfallen müssen daraus. Trotz Aussatz, egal. Aber der ist zurückgekommen zu Jesus. Und ist dir aufgefallen in dieser ach so langweiligen Story, wie er zu Jesus rückgekommen ist? Lass uns das nochmal angucken in Vers 15 und 16. Dort steht, einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück und rief, Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. In der anderen Übersetzung steht, oder in anderen, ich habe es mal zusammengemixt, einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Das war der Samariter. Was für ein krasses Vorbild an Dankbarkeit, an Demut, die dieser Samariter zeigt. Und das nicht nur äußerlich, sondern es geht so tief bis innen rein. Dieser eine ist äußerlich und innerlich gesund geworden. Diese Heilung ging diesem Mann buchstäblich unter die Haut. Ein neues Leben, ein göttliches Leben hat Bedeutung in seinem Leben gewonnen bzw. bekommen. Er hat Anschluss gefunden an Jesus, weil er glaubt. Lass uns mal kurz drauf gucken, was es heißt zu glauben. Was kann dieser Glaube tun? Der Glaube rettet. Der Glaube vertraut. Er gehorcht und er dankt. Und es ist nicht der Glaube an irgendwas, an die Sonne, an den Baum, was weiß ich. Nein, es ist der Glaube an Jesus Christus selbst. In Johannes 6,29 steht, dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Der Glaube an Jesus Christus rettet und macht gesund. Jetzt habe ich gesagt, dass der Glaube vertraut, gehorcht und dankt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Ungläubige uns Churchies, also wir so, etwas voraus haben. Wo sind denn die anderen? Fragt Jesus. Vertraut und gehorcht haben alle 10. Gedankt hat nur einer. 9 haben nichts getan. Einer ist gesund geworden und wurde gerettet. Ich frage mich, was läuft schief bei den 9, die es vielleicht sogar hätten besser wissen müssen? Ist denn ein Wunder nicht genug? Immer wieder erlebt es Gott, dass Menschen ihn vergessen und andere Wege gehen oder trotzig auf ihrem eingestrampelten Pfad einfach bleiben. Und das, obwohl er, also Gott, Jesus, ihm Gutes getan hat, ihn versorgt hat, ihn gesund gemacht hat von Krankheit, ihm Job geschenkt hat, ihm Partner geschenkt hat, ihn einfach rundum gut versorgt. Warum raffen und verstehen es die 9, also die, die Jesus zum ersten Mal begegnen? Und warum tun wir, alte Hasen, uns so schwer oft damit? Sind wir denn über all die Jahre, die wir so Jesus eigentlich ja schon kennen und ihm nachfolgen, so abgestumpft, dass uns das Wunder vor der eigenen Nase nicht mehr auffällt? Oder dass dieses Wunder, was vor uns passiert, nicht mehr genügt? Ist Jesus denn so zur Selbstverständlichkeit verkommen? Was muss denn an Highlights in deinem Leben geschehen? Welches Eventfeuerwerk muss Jesus denn täglich für dich abbrennen? Bis du umkehrst, bis du deine Augen wieder ganz bewusst auf Jesus richtest. Und mir geht es heute Morgen überhaupt nicht um dieses Danke für diesen guten Morgen. Es geht auch nicht darum, dass Gott auf unser höfliches Danke irgendwie angewiesen wäre. Es geht darum, deine Gleichgültigkeit, deine Überheblichkeit, deine Konsumhaltung gegenüber Jesus zu beenden. Leute, dieser Samaritaner wirft sich der Länge nach in den Staub vor Jesus nieder. Ich frage dich heute Morgen, was um alles in der Welt hält dich davon ab? Bist du zu stolz? Hast du ein zu rebellisches Herz? Ist es deine Einstellung, hey, in mein Leben spricht keiner rein? Wir reden oft so davon, dass wir mittendrin sein wollen. mittendrin in diesem krassen Leben mit Jesus. Das ist auch cool. Aber redest du nur davon oder tust du es auch? Ich glaube, es ist Zeit, dass du mal wieder zum Friseur gehst und deine lang gewachsenen Zöpfe abschneiden lässt. Ich glaube, es ist Zeit, dass du dir heute Morgen wieder bewusst machst, mit wem du es zu tun hast. Denn es ist Jesus Christus, es ist Gottes Sohn, es ist der Retter, es ist der Messias, es ist der König der Könige, es ist dein Arzt. Durch ihn weißt du, wer du bist. Lass uns diesen Morgen oder wann auch immer du diesen Stream siehst, nicht einfach so davonlaufen, sondern nimm dir jetzt Zeit. Wir werden gleich, die Band macht sich schon auf den Weg, eine Zeit haben, wo du diesem Jesus begegnen kannst. Wo du die Zeit nutzen kannst, um ihm neu wieder zu begegnen. Und das wieder neu in den Fokus zu nehmen, was er für dich in deinem Leben getan hat. Wo du es tun kannst mit deinen Füßen, indem du zu Jesus umkehrst, mit lauter Stimme. Du kannst ihn loben und preisen. Das ist das, wenn wir diese wunderbaren Lieder singen. Du kannst es mit deinem ganzen Körper tun, indem du dich wirklich vor Jesus hinwirfst. Du kannst es mit eigenen Worten tun, indem du Danke sagst. Und das Coole ist, Jesus wird deinen Dank würdigen. Er wird dir Rettung geben. Er wird dir Segen geben. Er wird das feiern. Er wird sich freuen wie unglaublich. Lass uns aufstehen. Lass uns losziehen. Hinein in ein neues Leben. Hinein in ein neues mittendrin. Und ich lade euch dazu ein, egal wo du gerade bist, ob ihr hier im Saal seid oder ob ihr draußen zuschaut, dass ihr jetzt mit aufsteht. Die Band wird schon anfangen zu spielen und ich möchte, dass wir wirklich gemeinsam vor diesen Herrn treten, vor diesen Jesus treten, zu ihm kommen und das ganz bewusst tun. Und ich bete noch mit euch, für euch. Und ich möchte auch das nicht vergessen, wenn du zum ersten Mal diesem Jesus begegnest, heute Morgen zum ersten Mal diesem Jesus begegnet bist, dann darfst du zu diesem Jesus kommen. Du darfst dich umdrehen, umkehren von da, wo du bisher gekommen bist und zu Jesus gehen. Du darfst diese Heilung, diese Rettung in Anspruch nehmen. Sie ist nicht nur für mich da, sie ist für dich da. Sie ist für jeden Menschen da, der glaubt, und der möchte, der will, der es zulässt. Jesus, ich danke dir für diese Gedanken, die du uns gegeben hast heute Morgen. Herr, und du siehst denjenigen, der jetzt vor dir steht, sitzt oder kniet oder liegt, der jetzt zu dir umkehrt. Jesus, ich bete, dass du ihn gesund machst, dass du ihn heilst, dass du ihm den Weg zeigst zu dir hin. Jesus, ich danke dir für uns alte Hasen, dass wir dich schon so lange kennen dürfen. Was für ein Riesenprivileg. Herr, und ich bete darum, dass du uns davor bewahrst, dass das zur Selbstverständlichkeit wird. Jesus, ich wünsche mir, dass wir das voll in unseren Augen, in unseren Gedanken, in jeder Handlung, die wir tun, wirklich haben, dass wir das jederzeit präsent haben, dankbar zu sein für dich und das, was du getan hast in unserem Leben. Danke für deine Heilung, danke für deine Rettung, danke für dein ewiges Leben, danke, dass du am Kreuz alles gegeben hast. Du bist dorthin gegangen, um zu sterben, zu verrecken, dein Blut ist geflossen. Du hättest es nicht nötig gehabt, aber du hast es getan für uns, Jesus. Dir sei Lob und Dank. Du bist der Held. Wir loben und preisen dich. Danke, mein Erlöser. Danke, mein Herr. Danke, mein Gott. Jesus, ich liebe dich.
Als Kind Gottes hast du eine andere Grundlage für dein Leben. Als Kind Gottes darfst du neue Hoffnung und neue Zuversicht bekommen. Als Kind Gottes darfst du dein Leben vertrauensvoll in die Hand deines Gottes legen und erleben, wie er dich führt, wie er dich um sich kümmert. Wir hatten während der Lobpreiszeit hier im Saal ein Wort, wo besonders dieser Punkt der neuen Zuversicht und neuen Hoffnung betont worden ist. Und ich möchte es jetzt gerade in deine Situation hineinsprechen, der du zusiehst daheim und der du Hoffnung verloren hast, der du Zuversicht verloren hast. Ich bete in Jesu Namen, dass deine Hoffnung neu entsteht und dass du erlebst, wie du als Kind Gottes freigesetzt wirst zu dieser neuen Hoffnung, die du brauchst, um dein Leben gestalten zu können. Vater, ich bete besonders für diejenigen, die heute Morgen, Herr, diese Hoffnung vermissen in ihrem Leben. Jesus, ich spreche sie ihnen zu, in Jesu Namen, so wie diese Aussätzigen erlebt haben, dass du Hoffnung in ihr Leben hineingesprochen hast, so tust du das heute Morgen ganz stark und ganz intensiv. Jesus, durch dich sind wir freigesetzt. Wir können glauben, wir sind Kinder Gottes.
Yes, Amen. Jetzt dürft ihr mit einem herzlichen Applaus Timo und Lisa wirklich hier auf unserer Bühne begrüßen. Sehr cool, dass ihr da seid.
Ja, schön hier zu sein.
Wir wollen euch heute Morgen ein bisschen kennenlernen. Ich durfte euch ja schon vor 2-3 Wochen ungefähr kennenlernen. Und wir haben am Anfang erstmal ein paar kurze, spontane Fragen an euch und ihr müsst ganz kurz nur antworten. Frank, magst du mal mit der ersten Frage anfangen?
Ja, lieber Timo, ich möchte dich fragen, schwimmen oder klettern?
Klettern.
Lisa, Filmabend zu Hause oder Kino?
Filmabend zu Hause.
Timo, McDonald's oder Burger King?
Burger King.
Lisa? Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Sehr gut.
Timo, Action oder Chillen?
Ganz klar Action.
Und Lisa, Strand oder Berge?
Berge.
Gut. Jetzt, das war erstmal so das Persönliche, so ein bisschen abtasten. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen mehr noch kennenlernen von euch. Und wir möchten erstmal so wissen, was eure persönliche Entwicklung ist. So, wie bist du zum Glauben gekommen, Timo?
Ja, das ist eine ganz spannende und coole Geschichte. Also ich bin aufgewachsen in einem relativ traditionellen, oder nicht traditionell, also so, traditionell christlichen Elternhaus. Kirche gehört so ein bisschen dazu, aber das ist jetzt nicht ein lebendiger Glaube. So Kirche ist, die ist im Dorf, jeder lässt sich konfirmieren, man wird getauft. Aber das war nie was, was so wirklich mein Leben beeinflusst hat oder was bei uns in der Familie auch, was mit unserem Alltag zu tun hatte. Und so war auch so mein Bild von Gott, dass Gott weit weg ist, dass Gott irgendwie nicht so richtig persönlich ist, dass Gott nicht so richtig an Leben von einem interessiert ist. Und dann war ich über mehrere Jahre durch einen Freund auf so einem Sommercamp, so einem christlichen. Und durch die Mitarbeiter, durch die Andachten, durch die Predigten habe ich gemerkt, okay, krass, Gott ist ja doch interessiert an meinem Leben. Gott ist nicht kalt, steril, unpersönlich, sondern Gott ist greifbar und ist voller Liebe. Und so habe ich dann da auch eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und ich habe echt gemerkt, wie Jesus so über die Zeit auch immer in meinem Leben mit dabei war. Ich hatte dann aber so im Alter von 17, 18 nochmal so eine Phase, wo ich ganz neu für mich entdeckt habe, was das wirklich bedeutet, was das wirklich heißt, wo ich gemerkt habe, hey, Gott ist nicht nur irgendwie so eine Partei, in die ich jetzt eingetreten bin, dass ich jetzt überall christliche Meinungen vertrete, sondern Gott möchte mit mir echt auch eine Beziehung haben. Und ich habe gemerkt, wie das echt so die Leere meines Herzens füllt und wie ganz viel, was ich bis dahin irgendwie so gemacht habe, sei es in die Berge gehen, sei es irgendein Instrument spielen, dass ich es immer gemacht habe mit der Hoffnung, dass es mir irgendwie so eine tiefe Zufriedenheit im Herzen schenkt, dass es irgendwie mein Leben so richtig perfekt macht. Und da habe ich gemerkt, dass das eigentlich nur Gott machen kann, dass das eigentlich nur die Beziehung mit ihm machen kann, dass wir wirklich so eine Fülle in unserem Herzen erleben.
Lisa, wie war es denn bei dir? Wie hat sich bei dir das so gestaltet, deine persönliche Erfahrung als Kind, oder wie bist du zum Glauben gekommen?
Bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin quasi damit groß geworden. Ich bin da richtig reingeboren. Meine Familie war schon immer in der Freikirche. Ich bin so das klassische Gemeindekind. Das heißt, Glaube, Gottesdienst war schon immer ein fester Bestandteil in meinem Leben. Ich habe auch so alles in der Kirche, in der Gemeinde mitgenommen, von Kindergottesdienst, Jungschar, Teenie-Arbeit, so das ganze Programm. Und wie wahrscheinlich viele Gemeindekinder fand ich das als Kind auch nicht immer nur cool. Ich hatte auch so meine Phasen, wo ich mir gewünscht hätte, nicht gläubig groß geworden zu sein, um auch so eine besondere Bekehrungsgeschichte zu haben, wie Gott radikal mein Leben verändert. Das habe ich nicht erlebt. Inzwischen weiß ich natürlich, was das für ein unglaublicher Segen ist und ein Schatz und ein Vorrecht, dass mir so der Glaube und auch so ein Urvertrauen in Gott schon in die Wiege mitgelegt worden ist. Und jetzt bin ich ja sehr, sehr dankbar dafür. So, die entscheidendste Phase war bei mir so mit 13, 14. Da fing das bei mir an, dass ich ganz viel nochmal so hinterfragt habe und mich mit den Fragen so selber auseinandergesetzt habe. Okay, was bedeutet wirklich zu glauben, mit Gott unterwegs zu sein? Und ich hatte zu der Zeit einen richtig tollen Jugendpastor, der sich ganz viel Zeit für mich genommen hat, den ich die ganzen Fragen stellen konnte. Und in diesem Prozess, in auch echt wirklich durch die Gespräche mit ihm, würde ich sagen, habe ich das erstmal so richtig im Herzen verstanden, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Und dass er mein Papa ist und dass er redet, dass Gebet kein Monolog ist und dass er auch heute noch in meinem Leben übernatürlich wirkt. Und ich würde sagen, das war so der Durchbruch nochmal in meiner persönlichen Beziehung. Und seitdem ist es ein Weg, ein Prozess mit all den Höhen und Tiefen. Und ich darf jeden Tag ein mini bisschen mehr verstehen, wie gut Gott ist und wie genial es ist, mit ihm unterwegs zu sein.
Sehr nice. Timo, du bist ja nicht direkt Pastor geworden. Also was hast du denn davor gemacht? Was hast du nach der Schule gemacht? Und wie war dann dein Weg? Und wo hast du deine Ausbildung so gemacht?
Also nach der Schule hatte ich erstmal keine Lust mehr auf Schule. Deswegen habe ich eine Ausbildung begonnen als Beton- und Stahlbetonbauer. Das ist so ähnlich wie Maurer, also auf dem Bau, so richtig arbeiten. Habe dann aber doch schnell gemerkt, dass so ganz ohne Schule es doch auch langweilig sein kann. Und habe deswegen so einen kleinen Switch gemacht, dass ich weiter die Ausbildung gemacht habe, aber mit Fachhochschulreife. Das war so ein zusammenhängendes Programm quasi. Und es hat 3 Jahre gedauert, sodass ich da danach dann studieren konnte. Also es ist so ein bisschen eine Hinführung zum Bauingenieurstudium. Und dadurch habe ich das dann auch gar nicht groß hinterfragt und das dann direkt angeschlossen. Also 1,5 Jahre, weil ich dann doch relativ schnell gemerkt habe, so den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzen und rechnen ist doch nicht ganz so meins. Und habe mich eben in der Zeit nochmal neu hinterfragt, was ist wirklich meins, also wo sehe ich wirklich auch so meinen Platz im Leben, was will ich machen, wo will ich hin, und habe ich gemerkt, wofür ich so am meisten Leidenschaft habe, wofür ich am meisten brenne, ist echt, Menschen näher zu Gott zu bringen, Menschen mehr an Gottes Herz zu bringen, und deswegen war für mich dann klar, dass ich Theologie studiere. Das habe ich in Stuttgart gemacht, in der Gospelforum Akademie, so eine Akademie, die dem Gospelforum mit angeschlossen ist. Das ist so die größte Freikirche in Deutschland. Genau, und währenddessen habe ich auch immer in meiner Gemeinde mitgearbeitet, vor allem in der Jugend. Und mache jetzt seit Oktober ein Praktikum in der Kirche im Pott, weil ich einfach nochmal nach meinem Studium auch in eine große Kirche reingucken wollte, um zu sehen, wie die machen, was die machen. Und das ist richtig cool. Und habe auch angefangen, bei Berühr jetzt noch so weiterführende Kurse zu machen, um dann im BFP auch Pastor werden zu können.
Was machst du besonders in der Kirche im Pott? Was ist da deine Verantwortung?
Wir haben ein College, also eine Art Jüngerschaftsschule, also vor allem so für Leute nach dem Abi oder die sich nochmal neu ausrichten wollen, neu orientieren wollen, was sie machen wollen, wo sie hinwollen. Und da bin ich mit dabei im Team und unterrichte auch verschiedene Fächer.
Du bist Lehrerin, Lisa. Magst du uns ein bisschen von dir erzählen? Was hast du studiert und was unterrichtest du und wo? für uns mal interessant zu hören.
Genau, ich habe jetzt 5,5 Jahre Studium hinter mir. Ich habe Psychologie und Theologie und Bildungswissenschaften studiert. Das heißt, ich werde Lehrerin für die Fächer evangelische Religion und Psychologie. Das gibt es nämlich inzwischen als Unterrichtsfach. Noch lange nicht an jeder Schule, aber das kommt immer mehr. Und jetzt ganz aktuell habe ich im Mai mein Referendariat begonnen. Ich bin in einer Gesamtschule in Bochum und werde da dann jetzt demnächst, wenn alles wieder normaler ist, hoffentlich auch bald richtig unterrichten.
Liebst du deinen Beruf als Lehrerin?
Also ich schnupper ja jetzt noch so, ich bin ja noch am Anfang, aber mich begeistert der Beruf sehr. Was mich so begeistert ist, dass für mich Lehrer Personen sind, die einen positiven Einfluss auf die Schüler und damit auf die nächste Generation haben können. Für mich sind Lehrer Menschen, die nicht nur Inhalte, sondern auch Werte vermitteln können, die die Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen können, die Ansprechpartner für die Schüler sein können und die Schüler so wirklich so ein Stück begleiten. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir in dieser Welt gute Lehrer brauchen und dass wir gerade als Christen wirklich ein Licht in der Schule für die Schüler, aber auch für die anderen Lehrer sein können. Und deswegen habe ich sehr Bock, freue mich drauf.
Wir haben gehört, dass du auch in der Kirche im Pott bist und da eine Verantwortung hast seit vielen Jahren schon. Magst du uns kurz darüber noch was erzählen?
Genau, ich bin fast von Anfang an mit dabei. Die Kirche im Pott gibt es ja noch nicht so lange, die gibt es seit 6 Jahren. Und ich, inzwischen leite ich den Hope-Bereich. Das ist bei uns der Bereich, so ein bisschen das Sozialdiakonische. Also der Bereich, der so guckt, hey, welche Nöte haben wir in unserer Stadt und wie können wir den Nöten begegnen? Wie können wir die Menschen am Rande der Gesellschaft das Evangelium bringen, aber nicht nur predigen, sondern wirklich auch mit Wort und Tat den Menschen Gutes tun, zu gucken, was brauchen die Menschen? Und wir haben einen großen Obdachlosenbereich, einen Bereich für prostituierte Frauen, für Kinder aus sozial schwachen Familien. Und da... da darf ich mit dabei sein.
Cool. Timo, jetzt seid ihr beide auch hier, weil Ben uns verlassen muss. Aber wir freuen uns natürlich, dass ihr hier seid. Und jetzt wollen wir auch ein bisschen wissen, so, was ist dein Herzensanliegen? Wofür brennst du bei Jugendarbeit?
Also ich finde Jugendarbeit liebe ich einfach total. Ich war immer schon in meiner alten Kirche auch in der Jugendarbeit drinne, anfangs bei den Rangern, dann in der Jugendarbeit, weil die Zeit, die so die Jugend umfasst, ist einfach eine Zeit mit extrem vielen Weichenstellungen, also Entscheidungen, die das ganze weitere Leben prägen. Und das finde ich einfach so cool und auch so ein Vorrecht, als Jugendpastor da Menschen mit prägen zu können, mit in eine Richtung prägen zu können. Also wenn man so mal die Jugendlichen wie mit einem Baum vergleicht, so die ersten Wurzeln sind geschlagen und der Stamm steht vielleicht auch, aber dann ist, glaube ich, sehr entscheidend, so wohin richten sich die Äste aus, zur Sonne oder nicht zur Sonne, und dementsprechend kann auch Frucht daraus entkommen. Und das finde ich einfach mega cool und macht mega Spaß, da Teil davon zu sein. Zum anderen liebe ich einfach auch Action und verrückte Aktionen, und deswegen liegt mir Jugendarbeit einfach voll auf dem Herzen auch.
Vielleicht noch eine Sache, wenn du an Kirche denkst, wie würdest du den Satz vollenden?
Wenn ich an Kirche denke, dann denke ich an einen Ort, wo Menschen Gott begegnen, und wenn Menschen Gott begegnen, von Gott verändert werden. Und weil die Menschen von Gott verändert werden, ein verändertes Leben führen, was wieder Menschen, denen die Menschen begegnen, verändert. Wo Leute reinkommen können und echt Gottes Liebe spüren, Teil sind von einer Gemeinschaft, wie man es vielleicht sonst nicht findet, und echt ein Zuhause finden.
Dankeschön, euch beiden. Wenn ihr noch mehr von ihnen erfahren möchtet, dann könnt ihr im Livestream einschalten am Freitag, der kommt. Da werden wir die beiden bei Change haben und Timo wird auch predigen. Also könnt auch live dabei sein über den Livestream. Und an die Jugendlichen, ihr wisst, ihr könnt ein paar Tickets gewinnen, um dabei zu sein, hier auch vor Ort. Kleiner Spoiler schon mal.
Yes. Super, vielen Dank. Ich denke, wir verabschieden die beiden mit einem kräftigen Applaus hier im Saal. Danke, dass ihr hier seid, und danke. Wir wünschen euch Gottes Segen.